ARD Sounds.
Ich bin im Anlauf je nach Schanzengröße bei 90, 95 km/h.
Fühlt sich das nach knapp 100 Stundenkilometer an?
Ich glaube nicht. Also ich habe Wettkampfsprünge, die haben sich unglaublich langsam angefühlt. So wirklich wie in Zeitlupe, wie man es immer so sagt. Und dann, klar, gibt es Sprünge, die fühlen sich schnell an. Da passiert alles auf einmal. Man landet und denkt sich so, was war das gerade?
Mehr gute Gespräche. Die blaue Couch. Ein Bayern 1 Premium Podcast in ARD Sounds. Und hier ist Thorsten Otto.
Katharina Schmid, ich freue mich. Herzlich willkommen auf der blauen Couch.
Ja, vielen Dank.
Servus. Und das Erste, was ich mir gedacht habe, als wir uns gerade getroffen haben, als wir uns gesehen haben, so sieht eine Rentnerin nicht aus.
Vielleicht nur ein bisschen jung für eine Rentnerin.
Das hast du ja selber gesagt, weiß nicht, ob im anderen Interview oder in der Vorbereitung. Ich komme gerade in der Sportrente an.
Ja, genau so ist es.
Fühlt sich's wirklich so an?
Ja, es fühlt sich im Moment nur so ein bisschen wie verlängerte Offseason an. Es sortiert sich gerade alles so nach und nach. Aber so rein skisprungtechnisch mache ich gar nichts mehr.
Machst gar nichts mehr. Und du hast mir vorhin erzählt, dass du mit deinen Kolleginnen gesprochen hast und die jetzt schon wieder fleißig trainieren.
Genau.
Und wie froh bist du, dass du nicht schon wieder ranklotzen musst?
Ja, schon sehr froh. Also die haben mir erzählt, wie sie jetzt gerade trainieren. Im Sommer ist natürlich, oder im Frühling gerade, ist alles dabei. Auch ein bisschen tatsächlich ungewöhnlicher für Skispringerinnen auch Ausdauertraining, Treppentraining. Und da habe ich mir gedacht, Gott sei Dank mache ich das jetzt gerade nicht.
Treppentraining heißt?
Ja, die sind neben der Schanze die Treppen dann hochgerannt, haben verschiedene Übungen da gemacht. Machen ganz viele verschiedene Sportler. Beim Skispringen ist tatsächlich nicht so üblich, aber im Frühling probiert man natürlich breit gefächert zu trainieren und drum machen die das gerade. Und da habe ich mir gedacht, gut, dass ich das jetzt nicht mache.
Ich will mir das gar nicht vorstellen, diese Treppenläufe bis zur völligen Erschöpfung. Ja. Und bis nichts mehr geht.
Genau, bis gar nichts mehr gehört. Ja.
Und du sitzt hier gemütlich im Studio und wir ratschen. Wer die sich gerade quälen. Oh mein Gott. Du hast Anfang des Jahres im März, also vor ein paar Monaten, deine große Karriere als Skispringerin beendet. 7 WM-Titel, 19 Weltcupsiege, glaube ich, 2-mal Silber bei Olympischen Spielen. Krass. Was ist das Beste daran, dass du nach dieser großen Karriere eben jetzt nicht mehr nach dem Trainingsplan leben musst?
Ich glaube, das Coolste im Moment ist einfach daheim zu sein, die Zeit zu genießen.
In Oberstdorf.
Wirklich mal, genau, in Oberstdorf zu sein. Eben nicht nach einem Plan zu trainieren. Ich habe jetzt nicht jeden Tag durchstrukturiert. Also es ist wirklich jetzt, gerade die ersten Wochen habe ich so einen Tag reingelebt. War auch ungewohnt für mich. Und
hast du ein schlechtes Gewissen zum Teil?
Überhaupt gar nicht. Nee, gar nicht. Ich genieße es komplett. Und auch, dass ich jetzt ganz viel essen kann.
Da können wir ja gleich noch ein bisschen ausführlicher drüber sprechen, wie hart das ist und wie diszipliniert speziell ihr Skispringerinnen, Skispringer lebt, damit ihr diese Weltklasseleistungen bringen könnt. Gibt es noch was dir gar nicht fehlen wird, außer den Treppenläufen?
Die Dopingkontrollen, würde ich sagen, fehlen mir auch gar nicht, dass zu jeder Uhrzeit irgendwie tagsüber es an der Haustür klingeln kann und dann unangekündigte Dopingkontrollen kommen.
Wie oft hast du das erlebt?
Jetzt nicht. Wahrscheinlich gerade in den Olympiajahren schon jeden Monat 1 bis 2 Mal.
Und die kommen dann auch zum Teil morgens um
6 oder halb 6, ja.
Keine Rücksicht auf Verluste, das ist denen egal. Das ist Sinn der Sache letztendlich.
Das ist Sinn der Sache, genau, unangekündigt zu kommen, ohne dass man darauf vorbereitet ist. Und das sind ja auch ganz oft Leute, die das nebenher machen. Also klar haben die dann vor oder nach der Arbeit dann ganz früh oder auch eher mal später am Abend Zeit dafür.
Gibt es schon irgendwas, wo du dir denkst, das vermisse ich so ein bisschen? Das fehlt mir.
Im Moment nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass ich so diesen Wettkampf, dieses Adrenalin, dieses Kribbeln irgendwann vermissen werde.
Aber diesen Kick, den du ja jedes Mal erlebst, wenn du da oben sitzt, bevor du runterfährst und dann springst, holst du dir den schon irgendwo anders oder brauchst du den jetzt gar nicht?
Ja, doch. Ich habe bewusst letztes Jahr auch einen Gleitschirmschein gemacht, weil ich natürlich weiß, ich brauche das Adrenalin. Und da habe ich, glaube ich, einen ganz coolen Ausgleich gefunden, um so ein bisschen einen Kick zum Hangen.
Ohne geht's nicht.
Genau.
Du wirst ab August, wenn ich richtig informiert bin, beim Bayerischen Skiverband angestellt sein, zuständig für Nachwuchsarbeit und Nachwuchsförderung. Warum ist das so eine Herzensangelegenheit für dich? Du hättest ja auch irgendwie sagen können, ich trainiere mit den Topathleten und fördere die.
Ja, also das wäre, glaube ich, für mich jetzt schwierig, wäre gleich oben drin anzufangen, die Mädels oder Jungs zu trainieren, mit denen ich tagtäglich selber trainiert habe. Ich glaube, das ist schwierig und ich wollte natürlich mehr zu Hause sein und ganz, ganz unten anfangen, wirklich bei den Kleinsten. mir ist es einfach wichtig, dass sich die Kinder bewegen, dass sie Spaß daran haben. Natürlich finde ich es cool, wenn die Skispringen, weil es natürlich einfach der Sport ist, wo mein Herz liegt. Aber grundsätzlich ist mir egal, ob die jetzt Skispringen, Skifahren, Langlaufen, Turnen, egal was für einen Sport machen. Mir ist wichtig, dass die Kinder irgendwie sich bewegen, Spaß dabei haben. Und ja, klar, wenn die dann Skispringen anfangen, freut es mich ganz besonders. Und wenn ich die dann trainieren darf, weil es so irgendwie doch eine ehrliche Arbeit ist und man sieht einfach die Begeisterung an dem Sport, diese leuchtenden Augen, wenn die dann wirklich von der Schanze springen. Und auf das kommt es irgendwie drauf an. Das habe ich selber als Athletin, glaube ich, obendrin manchmal ein bisschen vergessen.
Weil es einfach nur um die Leistung, nur um den Erfolg geht.
Genau, weil man ganz schnell da irgendwie reinkommt, einfach besser zu werden, sich selber herauszufordern, möglichst viel zu erreichen. Und dann ist irgendwie die Begeisterung an dem Sport an sich, kommt manchmal dann doch zu kurz.
Das ist schön, wie du das beschreibst, eben diese leuchtenden Kinderaugen.
Ja.
Wenn die so kleinere Erfolge haben, das erste Mal springen auf so einer Minischanze und wie sie sich die freuen. Das ist natürlich was Einmaliges. Wann hast denn du angefangen eigentlich?
Ich habe mit 6 Jahren angefangen.
Mit 6?
Ja.
Skifahren hast du parallel gemacht, dann bist du 12 warst.
Genau, so ungefähr. Also ich habe, glaube ich, mit 4 Jahren Skifahren angefangen, mit 6 Jahren dann Skispringen, habe das parallel gemacht, habe dann aber schon manchmal gemerkt, das ist ein bisschen viel, beides gleichzeitig zu machen. Ich weiß tatsächlich Wochenenden und auch sogar Tage, wo ich 2 Wettkämpfe an einem Tag gemacht habe, also irgendwie erst früh auf dem alpinen Rennen quer, dann nachmittags nur Skisprung-Wettkampf.
Mit dem Taximama.
Genau, mit dem Taximama, die das ermöglicht hat. Und aber irgendwann im Kindesjugendalter merkt man dann schon, das wird einfach zu viel.
Und dann hast du dich für...
habe ich mich für Skispringen entschieden, ja.
Du hast angefangen, weil dein älterer Bruder, glaube ich, auch Skispringen gemacht hat. War das so eine Konkurrenzsituation, wo du dir gedacht hast, ich will besser sein als der?
Ja, genau. Also mein großer Bruder und mein kleiner Bruder, die sind beide Skisprunger. Und ich habe das natürlich bei meinem großen Bruder gesehen, wollte es unbedingt auch machen. Das war für mich immer so ein Vorbild. Aber ich habe schon ziemlich schnell gemerkt, ich will besser sein als mein großer Bruder. Ja. Ich will da irgendwie pushen. Und das war jetzt nie so in unserer Familie der direkte Konkurrenzkampf. Natürlich hat man sich da immer so ein bisschen gebettelt. Aber ich glaube, es war einfacher, weil ich natürlich ein Mädel bin, die 2 Jungs dann nicht direkt mit mir verglichen wurden, auch in den Wettkämpfen. Und dann, ja, hat man schon geguckt, wer im Training so weiterhupft.
Wie lange hat es denn gedauert, bis du besser warst?
Boah, weiß ich gar nicht. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie überhaupt so vergleichen kann, wobei im Kindesalter spielt es noch gar nicht so viel Rolle, ob Junge oder Mädels. Da sind ganz oft die Mädels schon ein bisschen weiter. Und dann merkt man auch, okay, die springen vielleicht auch tatsächlich im Kindesalter ein bisschen besser, dann gleicht sich's aus. Ab der Pubertät ist natürlich dann klar, dass die Jungs besser Skispringen.
Weil es einfach eine Kraftsache ist.
Weil es einfach, ja genau, körperliche Voraussetzung auch ist. Wir Damen brauchen ein bisschen mehr Anlaufgeschwindigkeit. Aber das Coole ist, dass wir halt gleich weit springen können mit ein bisschen mehr Anlaufgeschwindigkeit. Und das ist natürlich dann das Coole, bis oben hin, bis auch wirklich in die Weltspitze kann man gleich weit springen.
Viele werden dich kennen und deine Erfolge, aber was die meisten, die jetzt nicht wirklich into Skispringen sind, nicht wissen, dass du vor gar nicht allzu langer Zeit nochmal über 200 Meter gesprungen bist.
Ja,
beim Skiflug-Weltcup.
Genau, das in Vikersund. Es war immer mein Traum, Ski zu fliegen. Wir haben lange dafür gekämpft im Skispringen für die Damen und alle dachten immer so, ja, wenn es zum Skifliegen geht, die Katha, die macht es schon. Aber ich habe dann ziemlich schnell gemerkt, ich keine Ahnung, wie es funktioniert. Das hat mich wirklich geärgert über ein paar Jahre jetzt, dass ich nicht so schnell den Dreh rausgekriegt habe. Ich wäre fast verzweifelt, aber wirklich so 2 Wochen, bevor ich meine Karriere beendet habe, habe ich es noch geschafft, über 200 Meter zu
fliegen. Das ist unvorstellbar. Also jeder oder jede, die da schon mal oben gestanden war auf so einer Skisprungschanze und sich dann vorzustellen, da nur runterzufahren und dann sich vorzustellen, man springt ab und dann 200 Meter oder mehr zu fliegen. Völlig irre. Ihr seid völlig irre.
Ja, wenn man das so sich so vorstellt,
oder wenn
vom
wenn
Nichts
man das einfach,
raus
so
einfach so Ski zu fliegen, ist es natürlich verrückt. Aber wir fangen ja nicht auf der Skiflugschanze an. Wir taschen uns da langsam hin.
Mir ist schon klar.
Aber natürlich ist immer der Reiz von klein weg, weil es einfach so die Königsdisziplin ist, Ski zu fliegen. Ja.
Großartig. Deine ganze Kindheit, Katharina, ist ja geprägt durch den Vereinssport. Ja. Skifahren beim Skiclub Rubihorn in Schöllong, oder?
Genau,
das heißt
ja.
Und Skispringen dann eben beim SC Oberstdorf. Was fällt dir ganz spontan ein, wenn du an diese 2 Sportvereine denkst?
Es sind tatsächlich recht verschiedene Sportvereine, muss ich sagen. Der Skiclub Rubyhorn, wo ich Skifahren bin, hat zwei Klassen. Also es gibt Skilanglauf und Skialpin. Der ist richtig klein, aber natürlich, weil das Dorf an sich auch schon klein ist, da war einfach, also es ist so noch familiärer, würde ich einfach behaupten. Wobei der Skiclub Oberstdorf auch sehr familiär ist, klar. Aber ein bisschen größer aufgestellt, mit mehr Sparten. Aber es war immer einfach dieser Zusammenhalt, wie eine große Familie. Egal, wer kommt, ist herzlich willkommen. Es war natürlich von Anfang an für mich gar nicht komisch, als Mädel da Ski zu springen im Skiclub Oberstdorf, weil es schon Mädels gab vor mir. Es war nie irgendwie außergewöhnlich. Und ich habe das erst über die Jahre dann gemerkt, von außen, die Stimmen wurden lauter, dass es doch komisch ist, als Mädchen anzufangen zu Skispringen. Aber es war in den Vereinen was total wurscht, weil man ist dazu gekommen und hat halt einfach mit.
Großartig, großartig. Wenn du diese Vereine oder speziell den SC Oberstdorf, was das Skispringen betrifft, wenn du das nicht gehabt hättest, die Leute dort, die sich kümmern, die Ehrenamtlichen?
Ja, es wäre unmöglich, in einem Sport so groß zu werden oder allein den Sport auch zu machen. Aber im Skiclub Rubyhorn gibt es wahrscheinlich noch mehr ehrenamtliche Helfer, weil er auch so klein ist. Allein das Skitraining jeden Tag zu machen, das wäre unmöglich. Auch beim Skiclub Oberstdorf täglich dieses Training zum Hang wäre nicht möglich, dass ich wirklich diesen Weg so gegangen wäre und wirklich bis an die Weltspitze.
Und jetzt ganz egal, ob Weltspitze oder einfach nur ambitionierter Freizeitsport als Kind, als Jugendliche, du lernst so viel über diesen Wettkampfsport, egal auf welchem Level, fürs Leben später. Also ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, ich habe wesentlich mehr über den Sport, bei mir war es Basketball, vorher Tennis, gelernt als über die Schule.
Ja, auf jeden Fall.
Was mir jetzt im Leben hilft.
Ja, ja. Ich habe gemerkt, dass ich die letzten Jahre, seit ich klein bin, so viel über andere Menschen kennengelernt habe, aber auch über mich selber. So dieses Miteinander, ein Ziel zu verfolgen, stand natürlich irgendwie immer im Mittelpunkt. Aber auch für mich, einfach mich selber besser kennenzulernen, mit Erfolgen umzugehen, mit aber auch
mit Niederlagen, was manchmal noch wichtiger
was viel
ist, ne?
Schwieriger ja. ist, weil Erfolge natürlich ist einfacher irgendwie zu handhaben, aber auch mit Niederlagen umzugehen. Und das lernt man einfach in so einer Gruppe, in so einer Gemeinschaft, ist viel einfacher als ganz alleine mit sowas umzugehen.
Was würdest du sagen, was ist das Wichtigste, was du aus dieser Sportlerinnenkarriere in dein zweites Leben jetzt mitnimmst?
Ich glaube, dass es einfach wichtig ist, in so einer Gruppe so eine gewisse Harmonie zu haben, respektvoll miteinander umzugehen. Aber man muss jetzt nicht unbedingt mit jedem beste Freunde werden. Also man darf auch eigene Dinge haben, die einem gefallen, die anderen vielleicht nicht gefallen. Aber man sollte sich halt insoweit gegenseitig respektieren und den anderen so auch zu schätzen, wie er ist. Ja.
Das ist das, nehme ich mal an, was du den Kids dann auch in Zukunft mitgeben willst, wenn du sie trainierst, wenn
genau,
du sie förderst.
Genau,
oder?
Ich hoffe, ich kann das irgendwie weitergeben, dass gerade meine Mannschaft so zusammenhält, dass die einschätzen können, wo liegen meine Stärken und Schwächen, aber wo liegen auch die Stärken und Schwächen anderer und die dann eben auch so ja, anzunehmen und damit umzugehen.
Es gibt ja gerade den großen Schwerpunkt bei uns hier im BR, Sportvereint Bayern, wo wir wirklich Bayerns Sportvereine, die Ehrenamtlichen eben feiern wollen und natürlich kann man dabei auch noch was gewinnen. Also 70.000 Euro insgesamt werden verlost an die bayerischen Sportvereine, 1.000 Euro jeweils an einzelne Vereine. Und da feiern wir eben auch die heimlichen Heldinnen und Helden, diese Ehrenamtlichen, die in den Vereinen die Trainings leiten, die sich mit der ganzen Organisation rumschlagen müssen, Schiedsrichter machen, die Fahrdienste machen. Du kennst das aus eigener Erfahrung. Deine Mama,
ja, ja.
Taxi-Mama, sagst du.
Genau, Taxi-Mama, die uns tatsächlich täglich, meine Brüder und mich ins Training gefahren hat. Und es war, glaube ich, nicht immer einfach, weil wir nicht zu gleichen Zeiten immer Training hatten. Und ja, solche Leute sind wichtig, egal wie klein oder groß diese Rolle in dem Verein ist. Und wenn man nur irgendwie einmal die Woche oder einmal im Monat helfen kann, ist es wichtig, dass man irgendwie zusammenhält. Und ich glaube, so ein Sport oder in einem Verein ist sehr dankbar und einfach, da irgendwie mithelfen zu können.
Was ist deine Motivation, was ist es im Kern, dass du dich für diese fantastische Aktion als ehemalige Weltklasse-Athletin so engagierst jetzt?
Ja, ich finde es einfach eben wichtig, dass jeder mit seiner Stärke sich ein bisschen einbringen kann, ein Miteinander schafft und dass sich eben Menschen und gerade Kinder auch einfach bewegen, Spaß dabei haben und rauskommen und sich gemeinsam bewegen können, ja.
Du wirst morgen, am 11.06. wirst du den ASV Martins Zell besuchen. Stimmt das?
Genau, ja.
Und ich habe sehr schmunzeln müssen, als ich gelesen habe, was du da unter anderem machen willst, nämlich Tischtennis spielen. Wieso gerade das? Ist das die neue Karriere?
Nee, ich glaube, ich bin auch gar nicht so gut im Tischtennis. Aber ich finde es ganz spannend. Ich war noch nie bei einem Tischtennis-Training sozusagen dabei und ich finde es immer ganz cool, auch Ideen aus anderen Sportarten mir anzuschauen. Vielleicht, wer weiß, kann ich für mein Nachwuchstraining da auch was mitnehmen oder auch schauen, wie die das gestalten. Und ja, ich werde mich da wahrscheinlich nicht mit betteln können, weil da bin ich wahrscheinlich einfach zu schlecht für. Aber ja, schauen wir mal.
Worauf freust du dich da besonders? Also, weil du gerade sagst, so in ganz andere Sportarten reinzuschnuppern. Was ist es noch mit den Leuten?
Ja, andere Leute kennenzulernen. Ja, auch zu schauen, wie das Training abläuft, was die zusammen machen und wie sich jeder so einbringen kann, ja.
Hast du dir mal überlegt, vielleicht jetzt auch in diesen Wochen und Monaten, nachdem du deine Karriere beendet hast, wie dein Leben verlaufen wäre ohne den Leistungssport?
Habe ich mir tatsächlich nie so Gedanken darüber gemacht. Ich hatte ich schon im Weltcup unterwegs war, mal ganz anfangs die Ambitionen, irgendwie Grundschullehrerin zu werden, habe aber dann ziemlich schnell gemerkt, es geht sich zeitlich irgendwie nicht aus. Vielleicht wäre ich da irgendwie.
Aber das machst du ja jetzt im Endeffekt. Du wirst ja Lehrerin mehr oder weniger.
Ja.
Wenn du die Kids trainierst.
Genau,
da musst du ja sehr pädagogisch unterwegs sein.
Ja.
Berufswunsch als Mädchen habe ich gelesen, Polizistin auch.
Ja, habe ich in ganz viele, ich glaube in etliche Freundschaftsbücher stand Polizistin. Ich weiß nicht warum, das war irgendwie so ein Kindheitswunsch.
Du bist ja immer noch beim Zoll, glaube ich, angestellt.
Genau, ich bin noch beim Zoll. Bei der Polizei habe ich ziemlich schnell gemerkt, ich wäre einfach, also mittlerweile ist glaube ich kein Problem mehr, aber ich glaube, ich wäre einfach auch zu klein gewesen.
Ernsthaft?
Ja, ich bin nicht mal 1,60, also es,
da gibt es eine Mindestgröße?
Gibt's, so wie glaube ich, oder gab es früher, ich weiß
wie
nicht.
Wie bei der Lufthansa? So?
Eine Mindestgröße, ja, und da ist man halt unter 1,60 schon ein bisschen klein.
Ich hätte mir jetzt da keine Sorgen gemacht, wenn du mich als Polizistin beschützt.
Ja, weiß ich nicht.
Olympiasiegerin, auch als Berufsziel oder als Wunsch, als Mädchen schon geäußert?
Ja, ist ganz lustig. Ich habe das
krass
im Grundschulalter schon in eben auch so Freundschaftsbücher geschrieben. Es war immer so im Hinterkopf, Olympiasiegerin. Musste mich dann tatsächlich auch ein ehemaliger Lehrer von mir ein bisschen aufklären, der irgendwann meinte, du weißt schon, dass es im Damenskisprung noch gar kein Olympia gibt. Also zu dem Zeitpunkt gab es schlichtweg einfach nicht. Und ich dachte mir so, ja, vielleicht kommt es ja noch, bis ich dann mal so alt bin und da mit dabei sein kann. Aber das war einfach trotzdem ein Ziel, obwohl es es nicht gab.
Aber schon erstaunlich, dass du offenbar schon als Kind, als junges Mädchen super ehrgeizig warst. Wenn man sich solche Ziele steckt,
ja, schon.
Muss also, man ja, also ich meine, ich finde es cool, wenn man so sich ganz große Ziele steckt und wenn man große Träume hat. Aber das macht man ja nicht umsonst. Ja.
Nee, also ich war dann schon immer ehrgeizig. Ich wollte immer besser werden. Und ich habe tatsächlich auch damals zu meinem Alpin-Trainer vom Skiclub Rubyhorn gesagt, du, ich glaube, ich höre jetzt dann Skifahren auf, ich bleibe beim Skispringen, weil da habe ich, glaube ich, eher die Chance, ganz oben dabei zu sein und wirklich eine Medaille zu holen.
So hast du mir 10, 11 gedacht?
Ja, scheinbar schon. Also mir hat man das erst im Nachhinein erzählt. Ich war mir da gar nicht so bewusst drüber. Aber ich habe zu dem gesagt, du, ich bleib beim Skispringen, weil ich will schließlich zu Olympia und irgendwann mal Medaillen holen. Und
klar.
Das
was
war für
sonst?
Mich so als Kind irgendwie ganz normal.
Ist ja das Tolle, dass Kinder da so naiv im besten Sinne sind.
Ja, auf jeden Fall. Klar, es ist wahrscheinlich der Wunsch von etlichen Kindern.
Von etlichen, ja.
Dass es wirklich dann so aufging, hätte damals natürlich niemand gedacht. Ja.
Ja, spannend. Sehr, sehr spannend, dass du das schon so früh wusstest. Dabei wirkst du so wahnsinnig entspannt. Also in keiner Weise, in keiner Weise verbissen, weißt du?
Ich glaube, ich konnte das dann schon recht, also ich weiß nicht, ob ich das einfach so dahin gesagt habe, aber im Hinterkopf wusste ich schon, ich will einfach viel trainieren. Ich war jetzt nie die Trainingsfleißigste, glaube ich, die jetzt immer noch extra Training gemacht hätte. Aber durch das, dass ich Gott sei Dank nie auch verletzt war, war ich immer da. Ich war immer im Training, ich habe immer mitgemacht. Für mich gab es einfach die Option, auch ein Training auszulassen, nicht. Ich war jetzt nie die extra nochmal 5 Sprünge mehr gemacht hat, aber ich war trotzdem halt immer dabei und habe immer mir Ziele gesetzt, die ich erreichen wollte. Und ich glaube, dadurch wurde ich auch immer besser. Und natürlich braucht man auch ein bisschen Talent und davon hatte ich auch.
Perfekte Kombi.
Ja.
Und dafür ist es nun wirklich nicht so schlecht gelaufen, wenn man so zurücktritt.
Ich glaube, es war ganz okay.
Mal 7-mal Weltmeisterin, 2 Silbermedaillen bei Olympischen Spielen. Kann man das in irgendeiner Weise vergleichen? Also wenn du dir einen Erfolg raussuchen müsstest, welcher ist für dich der der alles überstrahlt?
Ich glaube tatsächlich meine Einzel-WM-Medaille in Planica,
ja,
weil ich davor so oft Zweite wurde, gerade im Einzel. Also im Team wusste ich, waren wir immer stark, egal ob Viererteam oder halt auch Mixteam. Und wenn ich da dabei war, wir waren immer so stark und da wusste ich irgendwie, ja gut, das geht sich immer gut aus, wir kämpfen immer irgendwie um Gold mit. Und einzeln war ich ganz oft bei Großereignissen eben Zweite. Und ich glaube, das war so dieser Moment, als ich es wirklich geschafft habe, allein auf dem Podest ganz oben zu stehen. Das war so ein Moment, da, ja.
Wie ist das, wenn man da steht und dann kommt die Hymne?
Es war wie ein Traum. Also ich weiß noch, ich stand vorm zweiten Durchgang oben und war nicht Führende. Und dann dachte ich mir so kurz davor, eigentlich ist es doch völlig egal, wenn ich, also diese Ansprüche an mich waren dann schon sehr hoch. Natürlich hat man immer irgendwie um Gold mitgekämpft, naja, aber ich habe mir dann oben gedacht, ja, und wenn ich halt zum wiederholten Mal Zweite werde, ist eigentlich völlig egal, weil ich könnte auch irgendwie Zehnte werden. Aber für mich, ja, habe ich mir das oben gedacht und dann hat es geklappt und ich,
cool,
ich habe gewonnen und war Weltmeisterin und stand dann da und konnte es gar nicht glauben im ersten Moment. Ich habe mich so gefreut, ich habe geheult, mein ganzes Team war um mich rum und das passiert dann alles so schnell. Auch die Siegerehrung, ich konnte es schon genießen, aber irgendwie kapiert man das in dem Moment.
Wie du sagst, es ist wie ein Traum.
Ja.
Und dann ist es vorbei.
Ja.
Und dann will man es immer wieder.
Ja, schon. Also der Anreiz, da immer wieder oben zu stehen, ist schon sehr groß dann.
Ich freue mich sehr, dass du da bist, Katharina. Ich schreibe ja für jeden Gast einen Lebenslauf. Habe ich auch für dich versucht. Den gebe ich dir. Lies ihn bitte laut vor und dann sagst du mir danach, ob wir den zerreißen müssen oder ob der so passt. Bitte schön.
Alles klar. Ich heiße Katharina Schmid und liebe es zu schweben. Als Skispringerin habe ich die Sekunden in der Luft, die Leichtigkeit und den Nervenkitzel sehr genossen. Auch der Moment vor dem Sprung lässt sich mit nichts anderem vergleichen. Ich habe große Erfolge gefeiert und bittere Niederlagen erlebt. Das Schönste an meinem Sport war, dass ich die ganze Welt sehen durfte und viele tolle Menschen treffen durfte. Geprägt hat mich meine behütete Kindheit auf dem Dorf, die Rivalität mit meinen Brüdern und der Rückhalt meiner Familie. Dem Taxi-Mama werde ich ein Leben lang dankbar sein. Ich werde weiter dafür kämpfen, dass wir Frauen die gleichen Chancen im Leistungssport haben wie die Männer. Privat werde ich mich als Sportrentnerin darum kümmern, dass ich nicht schon vom Joggen Muskelkater bekomme. Mein Wunsch für die Zukunft, viele Skisprung-Kids und vielleicht sogar eigene. Ja.
Ja?
Das trifft sehr gut.
Kannst du so unterschreiben?
Das unterschreibe ich so, ja.
Sehr schön. Fall. Was sticht dir in das Auge? Worüber möchtest du sofort sprechen?
Ich glaube, mit dem Muskelkater und dem Schocken, das ist noch so recht präsent, muss ich sagen.
Ernsthaft?
Ja, schon.
Hast du gedacht, ich muss mal wieder jetzt laufen gehen?
Also wer mich kennt, man muss mich gar nicht so gut kennen, ich glaube, ich habe das schon öfter mal erwähnt. Ich finde es nicht so cool zu joggen. Es ist einfach nicht meine Sportart. Und es braucht viel, bis ich mich mal selber überwinde, dass okay, ich wirklich laufen gehe. Und jetzt letzten Sonntag war es, glaube ich, da war mir irgendwann so relativ langweilig. Ich war allein zu Hause, mein Mann war beim Arbeiten. Und dann dachte ich mir irgendwann so, komm, jetzt rappelst dich auf und gehst eine Runde laufen. Egal wie weit. Muss nicht lang sein, aber geh mal raus. Und dann war ich laufen und dann dachte ich
mir, wie lange?
Ich war ein bisschen mehr als eine Stunde.
Okay.
Also ich glaube ein bisschen mehr als, also knapp 9 Kilometer. Und bin so losgelaufen und dachte mir schon so, oh, ich weiß jetzt nicht, ob das eine gute Idee war. Dann hat es irgendwann zu regnen angefangen und irgendwann zu gewittern. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt drehe ich um und renne nach Hause. Und habe dann ziemlich schnell gemerkt, nee, wenn ich so durchlaufe in dem Tempo, bringt mir auch gar nichts, weil nass war ich schon und schneller hätte ich nicht laufen können, weil das hätte ich nicht mehr bis zu Hause durchgehalten. Ja, war schon ein bisschen stolz auf mich, dass ich es durchgezogen habe. Wird nicht so schnell wieder passieren. Der Muskelkater war ja 3 Tage später noch da und dann dachte ich mir so, ja, war irgendwie eine dumme Idee. Ich weiß nicht, ob ich das so schnell wieder mache.
Das ist eine Geschichte, die sehr viele Freizeitsportlerinnen und Sportler oder Menschen, die überhaupt denken, jetzt müsste ich mal wieder was tun, sehr freuen wird, dass eine ja, Weltklasse-Athletin vom Joggen Muskelkater kriegt.
Ja, ich glaube, das war noch nie mein Sport, wird es vielleicht auch nicht werden.
Ihr musstet das doch machen, oder? Ihr musstet doch laufen.
Wenig. Also ja, wir mussten wenig laufen. Ich war dann auch, wenn irgendwie Ausdauer auf dem Plan stand, eher dann Rennradeln. das mache ich gern. Ich gehe auch gerne in die Berge, irgendwie so Bergtouren oder so, bin ich auf jeden Fall dabei. Muss man mich auch schon ein bisschen mitziehen manchmal. Aber so Joggen an sich, ich weiß nicht, ja, war jetzt nicht so ein großer Reiz.
Es ist ja auch eine komplett andere Belastung.
Ja.
Ihr seid ja Schnellkraftsportlerinnen, Sportler.
Genau.
Beschreibt es mal, weil ich es ja reingeschrieben habe, ich liebe es zu schweben, dieses Gefühl, diese paar Sekunden, wie lange ist das, die ihr in der Luft seid?
Also bis 200 Meter sind 7 Sekunden.
Wow. Wie fühlt sich das an, wenn du abhebst?
Ja, es ist unbeschreiblich, wenn man eben so einen mega guten Sprung erwischt, so die Kante perfekt erwischt, direkt in dieser Fluglage ist und merkt, okay, jetzt trägt es mich, es luft mich so und ich fliege einfach mit dem Anzug, den ich anhab und den Ski unter meinen Füßen und bin eine Zeit lang einfach in der Luft und da kommt einfach wenig ran an Gefühl. Also das ist so eine Leichtigkeit, wo man wirklich ja so Glücksgefühle einfach hat.
Mhm. Was kannst du da beeinflussen, wenn du in der Luft bist? Also spürst du sofort, der geht weit?
Ja. Ich merke direkt halt nach dem Absprung, okay, das war ein guter Sprung oder nicht. Klar, auch bei jetzt nicht optimalen Sprüngen versucht man dann noch das Beste dabei rauszuholen. Aber man merkt schon, wenn das passt, einfach, okay, da ist so eine Leichtigkeit mehr dabei und man ja, kann das einfach irgendwie nochmal anders genießen und ausreizen, wirklich so weit wie möglich zu fliegen.
Lass uns das mal der Reihe nach durchgehen, was da vorher passiert, währenddessen und dann auch bei der Landung. Also du gehst mit den Skiern hoch oder fährst hoch die Schanze?
Genau, ja, ich fahr mit dem Lift hoch.
Fährst mit dem Lift hoch. Früher war das ja, dass die ja hochgehen mussten. Okay. Ja. Was geht in den Sekunden, Minuten im Kopf vor?
Es kommt drauf an, also bei einem Training quatschen wir im Lift über alles Mögliche. Bei einem Wettkampf versucht man schon, sich so ein bisschen zu konzentrieren. Ich war eigentlich immer noch relativ locker bis zum Aufwärmraum, bis ich dann wirklich mich vorbereitet habe, so alles angezogen habe, meine Schuhe gebunden habe, die Keile reingemacht habe. Und da war so für mich immer die Phase. Und auch im Training, wenn ich mich bereit mache, ist so die Phase, wo ich mich einfach darauf konzentriere, was will ich gleich machen, was habe ich vielleicht noch vom Trainer mitbekommen, auf was ich mich konzentrieren soll. Genau, dann habe ich meine Ski angeschnallt, bin auf den Balken gerutscht.
Wenn du auf dem Balken rutscht, wenn du da sitzt, schießt da das Adrenalin schon ein in dem Moment?
Nee, da ist man eigentlich, glaube ich, noch, also war ich immer recht tiefenentspannt. Ja. Klar, bei einem Wettkampf war das schon so, okay, die Ampel schaltet auf Orange, ich gehe auf den Balken, da war das Adrenalin schon da.
Guckst du runter?
Nee, also beim Draufrutschen nicht. Dann schaue ich schon runter, wenn ich sitze, schaue ich einmal so runter, kontrolliere nochmal kurz meine Bindung, ob alles passt und gucke dann zum Trainer, der die Fahne draußen hat.
Der gibt das Zeichen?
Der gibt das Zeichen.
Du fährst los?
Ich fahre los.
Und wie schnell
dann ist man wirklich in so einem Tunnel. Also selbst wenn man auf dem Balken noch sitzt, bekommt man alles mit drumherum. Im Wettkampf natürlich den Stadionsprecher, der den Namen ansagt. Wenn welche da waren, Gott sei Dank, die Fans. Man bekommt das alles noch mit. Aber ab dem Zeitpunkt, wo man losfährt, ist man in so einem Tunnel. Ja.
Wie schnell bist du, wenn du springst, wenn du abhebst?
Ich bin im Anlauf je nach Schanzengröße bei 90, 95 km/h.
Wie fühlt sich das an? Also fühlt sich das nach knapp 100 Stundenkilometer an?
Ich glaube nicht. Also nee, wenn man das so oft macht und das so eine Routine ist, fühlt sich's nicht schnell an, wobei es auch von Sprung zu Sprung unterschiedlich sein kann. Also ich habe Wettkampfsprünge, die haben sich unglaublich langsam angefühlt, so wirklich wie in Zeitlupe, wie man das immer so sagt, aber es hat sich wirklich so angefühlt, wo ich gemerkt habe, ich gehe in die Spur und das fühlt sich richtig langsam an. Und dann, klar, gibt es Sprünge, die fühlen sich schnell an, da passiert alles auf einmal. Man landet und denkt sich so, was war das gerade?
Es ist ja ganz wichtig, den perfekten Zeitpunkt des Absprungs zu erwischen.
Ja.
Spürst du das auch sofort?
Ja, das spürt man sofort beim Ab- oder kurz nach dem Abspringen, welche Position habe ich, wie kommt mein Ski oder stellt sich mein Ski an? Und man merkt direkt, okay, ich war jetzt zu früh, zu spät oder der war
genau
pünktlich.
Richtig. Jetzt hast du gerade gesagt, bei einem 200-Meter-Sprung bist du 7 Sekunden in der Luft.
Ja.
So, irgendwann kommst du aber wieder runter
und
musst landen. Was geht da im Kopf was vor oder ist das auch ein Automatismus?
Das ist alles irgendwann Automatismus, aber man wünscht sich natürlich schon immer noch weiter zu fliegen. So nach dem Absprung hatte ich immer so eine Sekunde, wo ich dachte, okay, der war jetzt gut oder nicht gut.
Aha.
Und dann habe ich immer probiert, irgendwie noch alles aus dem Sprung rauszuholen, irgendwie ja, zu schauen, wie sind meine Ski, wie ist mein Körper in der Luft, wie kann ich das noch ausreizen, weiter zu fliegen. entweder habe ich dann gemerkt so, oh, okay, das wird jetzt nichts mehr, oder ich habe gemerkt, okay, es trägt mich und ich kann das noch ausreizen und versuche so lange wie möglich in der Luft zu bleiben.
Ist diese Landung gefühlt brenzlig für eine Athletin wie dich?
Nee, überhaupt nicht. Das war immer so mein mit größter Pluspunkt, mein größtes Talent auch mit, dass ich eine sehr gute Telemark-Landerin war, sag ich mal. Ich bin immer gut zum Landen hingekommen. Ich bin in meiner ganzen Weltcup-Karriere hatte ich einen einzigen Sturz. Weiß ich noch, wie heute in Oslo, kurz vor dem ersten Mal Skifliegen tatsächlich, bin ich recht weit gesprungen und ich dachte mir so in der Luft, oh, der geht weit. Oh, ich versuche trotzdem noch einen Telemark zu machen, das geht schon irgendwie. Und bin dann halt seitlich umgefallen. Mir ist Gott sei Dank nichts passiert. Ich bin so auf der Seite ausgerutscht und alles war gut. Aber tatsächlich war das immer meine größte Stärke mit, dass ich gut landen konnte.
Über deine großen Erfolge haben wir ja schon gesprochen. Natürlich gehören im Leben einer Spitzensportlerin auch Niederlagen dazu. 4 Jahre ist es her, Peking, Olympische Spiele.
Ja.
Du wurdest disqualifiziert, weil der Anzug
zu groß war.
Ja. Um
ein paar Zentimeter.
Also ich stelle mir vor, was heißt Katastrophe? Katastrophen sind andere Sachen, aber es muss sich in dem Moment ja angefühlt haben, wie jetzt bricht eine Welt zusammen, oder?
Ja, es war wie ein Albtraum. Es war wirklich so, also natürlich werden die Anzüge kontrolliert. Wir schauen nochmal vor den Wettkämpfen, passt alles. Natürlich weiß man auch so ungefähr, okay, diese Stellen, die gemossen werden, sind meistens die gleichen, wo gemossen wird. Und ich weiß, bei dem Wettkampf war es schon ganz komisch. Also ich bin gesprungen. Der Sprung war richtig gut, das weiß ich noch wie heute. Und ich dachte mir nach dem Sprung so, jawohl, wir haben irgendwie auch Chancen, wieder mit vorne dabei zu sein. Es war ein Mixteam. Es hängt nicht nur ich da drin, sondern das ganze Team mit dabei. Und ich bin aus dem Auslauf raus und ich habe schon gemerkt, die Stimmung ist ganz komisch. Alle sind ganz aufgewühlt. Habe dann auf der Leinwand gelesen, dass welche disqualifiziert wurden schon. Man wird dann direkt abgeholt zur Kontrolle. Und während ich hingelaufen bin, sagt unsere Physio noch so, Katha, guck mal, in der Kontrolle, ich hoffe, da passt alles, weil es wurden schon ein paar Mädels disqualifiziert. Und ich war so, wow, was passiert denn jetzt? Olympische Spiele, es wurden schon mehrere Mädels disqualifiziert, also nicht nur eine. Nein. Also es war dann schon so, okay, was passiert hier? Ich bin in die Kontrolle rein und diese Stimmung, es war wirklich, also auch die Kontrolleurinnen, die ich über Jahre ja schon kannte, das war ganz komisch. Ich dachte mir schon so, oh Gott, was passiert jetzt? Und es wurde nachgemossen. Es wurde zweimal gemossen. Ich konnte es gar nicht glauben. Es war eine Stelle ultra doof zu messen auch. Also so um den Hintern rum. Ja, willkürlich. Da wurde davor nicht wirklich gemossen. Und es war dann so zu groß. Und dann wurde ich disqualifiziert.
Sie sagen dir sofort, sie sind disqualifiziert.
Ja, das war direkt so, okay, ist zu groß, hier disqualifiziert.
Und dann, also was ist mit dir passiert? Was geht in dir vor?
Ich war wie so in einer Schockstarre. Ich bin raus aus der Kontrolle, die Physio ist auf mich zugelaufen und sie hat schon in meinem Gesicht gesehen, okay, wir sind raus. Ich stand dann da unten, ich habe die anderen Mädels, die disqualifiziert worden, gesehen, habe mich dann versucht zusammenzureißen, bis ich wirklich im Lift war, bis ich wirklich in der Umkleidekabine war im Lift. Weiß ich, war noch die Daniela Jaraschke-Stolz aus Österreich, wir haben darüber noch kurz geredet, aber irgendwie kam es noch gar nicht so bei mir an und dann, als ich in der Kabine war, habe ich einfach nur noch geheult. Ich dachte, das darf nicht wahr sein.
4 Jahre Arbeit stecken da drin.
4 Jahre Arbeit, ein ganzes Team dahinter, das wirklich alles versucht, alles reinsteckt. Die 3 anderen aus meiner Mannschaft, wir saßen dann wirklich nach diesem ersten Durchgang oben alle zusammen in der Kabine. Und wir haben irgendwie unterschiedlich geheult, gelacht, weil wir dachten, das ist ein Witz. Haben uns aufgeregt und ja, das war, glaube ich, der schlimmste Moment in meiner Karriere.
Du kannst da immer noch nicht mit Abstand drüber sprechen, ne? Ich merke so richtig,
Emotional. Und es hat auch wirklich lange gebraucht. Ich habe lange gebraucht, danach irgendwie klarzukommen. Habe natürlich mit einer Mentalcoachin viel gearbeitet, damit ich einfach das Vertrauen wieder habe. Ich hatte natürlich Angst, die nächsten Wettkämpfe wieder disqualifiziert zu werden. Ich hatte Angst vor der Kontrolle, weil mir das davor und auch danach, kann ich jetzt sagen, nie passiert ist, dass ich disqualifiziert wurde.
Es ist sowieso mir ein Rätsel. Ja. Diese Anzüge sind doch einmal gemacht und dann sind sie so. Wie können die denn einmal zu groß sein, einmal nicht? Und
man versucht natürlich, alles Mögliche auszureizen, an Grenzen zu gehen. Wenn man es nicht macht, hat man gar keine Chance, irgendwo vorne dabei zu sein. Man versucht natürlich, die Grenzen auszureizen. Aber es ist natürlich schwierig. Die Anzüge werden von Hand gemacht. Wir messen per Hand. Der Körper verändert sich gerade vielleicht bei Frauen noch mal extremer, im Monat öfter mal. Und ja, dann passiert es klar mal, dass ein Anzug irgendwie einen Zentimeter zu groß ist. Es passiert jedem irgendwann mal. Es ist mir halt davor noch nie passiert.
Und dann ausgerechnet.
Und dann bei Olympischen Spielen, das war so Worst Case. Wenn das bei einem Weltcup passiert, ist auch ärgerlich. Aber es passiert nun mal jedem, weil es eben einfach Handarbeit ist. Und sowas dann aber bei Olympischen Spielen, und dann war es jetzt nicht nur ich, sondern es waren mehrere Damen betroffen. Es war irgendwie so ganz komisch, weil irgendwie anders an anderen Stellen gemossen wurde und irgendwie konnte man es nicht einordnen. So.
Absoluter Tiefpunkt. Ja. Vor 4 Jahren, wir haben über deine großen Erfolge ja schon gesprochen, als du angefangen hast, da war Skispringen bei den Damen ja noch nicht mal olympisch. Da war es eine Sportart, die von manchen belächelt wurde sogar. Ihr habt wahnsinnig viel erreicht, was auch zum Teil natürlich dir zu verdanken ist. Woran fehlt's noch? Also wann ist es soweit, dass Skispringerinnen auf demselben Level sind in jeder Hinsicht wie die Männer? Wie sieht's finanziell aus?
Ja, ich glaube, finanziell ist noch die größte Lücke zwischen Damen- und Herren-Skisprung, weil wir laut FIS schlechter vermarktet werden können, was ich jetzt nicht glaube. Klar ist Herren-Skisprung von der Historie schon viel, viel älter als jetzt Damen-Skisprung, aber wir haben die letzten Jahre viel erreicht. Unser Feld ist so stark geworden, es gibt so viele Damen, die da vorne mitspringen können. Diese Konkurrenz wurde so viel stärker über die Jahre. Und klar, dieses Preisgeld, wenn man es in Zahlen sieht, wir bekommen einfach ein Drittel von den Herren.
Ein Drittel?
Ein Drittel. Und ich glaube, es gibt keine Wintersportart, weiß ich jetzt fix, gibt es keine, wo der Unterschied zwischen Damen und Herren so groß ist wie beim Skisprung.
Jetzt ist es so, die Älteren werden sich noch an Sven Hannawald und Martin Schmidt erinnern oder auch Wellinger, Eisenbichler, Geiger, die verdienen ja richtig gut, zum Teil ja sehr, sehr gut sogar auch mit Werbung. Kümmert sich jemand bei euch darum?
Ja, schon. Also ich habe auch ein Management, auch immer noch. Ist natürlich schon so, dass wir, glaube ich, im Wintersport und jetzt auch als Skispringerinnen, das ist schon irgendwie auf der einen Seite jammern auf hohem Niveau, weil ich weiß, dass wir sehr präsent sind, auch in den Medien, dass der Wintersport einfach eine sehr große Präsenz hat, auch der Damenskisprung mittlerweile.
Du ja auch eine sehr große Popularität inzwischen.
Ja, mittlerweile kennt man meinen Namen, man weiß, wer ich bin, was ich mache. Im Gegensatz zu jetzt irgendwie der Leichtathletik sind wir da schon sehr gut aufgestellt. Aber diese Lücke einfach zwischen Damen und Herren ist trotzdem so groß, dass ich sage, es kann ja irgendwie nicht sein, weil andere Wintersportarten bekommen es auch hin, irgendwie gleiche Preisgelder zu zahlen.
Und was sagen denn da die Jungs dazu, wenn du da mit einem Karl Geiger oder so zum Beispiel drüber sprichst?
Ja, die verstehen das jetzt auch nicht. Natürlich wollen wir jetzt auch den Jungs nichts wegnehmen. Ich will jetzt nicht sagen, hey, hier drückt mal was ab von eurem Preisgeld. So, das will ja auch niemand, weil sie haben sich
das doch mal teilen.
Sie haben sich das ja auch verdient.
Na klar.
Sie trainieren ja auch dafür, aber ich verstehe es halt einfach nicht, weil die Damen trainieren genau das Gleiche. Wir machen genau das Gleiche. Die haben genau die gleichen Wettkämpfe mittlerweile.
Nochmal, ihr seid auch sehr präsent im Fernsehen inzwischen.
Genau, ja. Wir sind sehr präsent im Fernsehen. Uns fehlt halt mittlerweile noch das eine Highlight im Jahr. Das kommt aber jetzt hoffentlich, jetzt kommt im Winter die Vier-Schanzentournee, die einfach, glaube ich, weltweit so bekannt ist. Das ist halt so dieses Highlight jedes Jahr, worauf in den Tagen die ganze Welt schaut.
Und da kannst du dann ganz entspannt drauf gucken.
Genau.
Weil du ja nicht mehr mit dabei bist. Du bist geboren, das wollte ich noch unbedingt mit dir besprechen, am 23.05.96. Ja. Das heißt, du bist vor Ein paar Tagen. 30 geworden.
Ja.
Wie war's?
Ja. Cool. Ich hatte einen mega, mega coolen Tag.
Richtig krachen lassen?
Ja, ich habe tatsächlich, ich wollte immer eine Motto-Party machen.
Aha.
Habe schon Wochen im Voraus, vielleicht Monate im Voraus gesagt, hey Leute, ich mache eine Motto-Party. Habe lange überlegt, was ich mache. Und ich habe dann zu meinem 30. Geburtstag einen Kindergeburtstag gemacht. Wirklich mit allem. mit Kinderspielen, mit Sackhüpfen, mit Schubkarrenrennen. Topfschlagen, Mehl schneiden. Alles, was so dazugehört zu einem Kindergeburtstag. Es war cool, das hat Spaß gemacht. Ich hatte Traumwetter.
Was gab's zu essen?
Ja, ich habe gefragt, ob jeder einfach was mitbringt, auf die Hand, was Einfaches. Wie das halt bei so einem Kindergeburtstag ist, weil es rennt jeder durch die Gegend und kann nebenbei schnell was essen.
Wie cool ist das, dass du jetzt nicht mehr drauf achten musst, wie viele Kalorien hat das? Ist da eventuell zu viel Zucker drin? Ein Tick zu viel Fett? Oder also keine Ernährungspläne mehr berücksichtigen musst?
Ja, schon cool irgendwo. Ich war tatsächlich nie eine der leichtesten Athletinnen. Ich
Bitte?
War immer eine der schwereren, sage ich mal, für meine Körpergröße.
Darf ich dich fragen, wie viel du wiegst oder wogst?
Also ja, ich habe jetzt, glaube ich, im letzten Winter war ich bei 52 Kilo.
Und das ist schwer für eine Skispringerin?
Ja, also für meine Körpergröße, ja. Ich glaube, da wäre das Idealgewicht für meine Skilänge, so dieser unterste Bereich, was ich für meine Skilänge hätte springen dürfen, irgendwie bei 48 Kilo gewesen. Ich war aber oder bin aber ein sehr muskulöser Typ. Einfach von klein auf war ich das einfach. Und ich hatte dann schon jetzt immer, also nicht das Problem, aber immer das Thema dabei, okay, ich muss gucken, was ich esse. Ich bin muskulös, was ja gut ist, was man als Sportlerin ja braucht. Aber ich darf jetzt nicht zu viel Muskelmasse auch aufbauen.
Weil jedes Gramm zählt für eine Skispringerin.
Weil jedes Gramm irgendwie dann zu viel wäre.
Hast du jemals Probleme gehabt mit dem Essen? Also hat das bei dir irgendwann mal dazu geführt, dass du gedacht hast, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht in irgendeine Essstörung reingerate?
Ich glaube, ich hatte, Gott sei Dank, und da bin ich froh, immer ein gutes Umfeld zu Hause, egal meine Eltern, meine Brüder auch, mittlerweile auch mein Mann, gute Freundinnen, die immer irgendwie geguckt haben, dass ich eben nicht abrutsche, dass ich, klar wussten die alle, okay, die irgendwie so, sie bieten mir vielleicht jetzt nicht eine Packung Chips irgendwie oder irgendwie noch mehr zu essen an, aber sie haben immer geguckt, dass ich nicht zu wenig esse und ich auch irgendwie mental da kein Problem mit habe. Natürlich habe ich immer geguckt, dass ich leicht bin. Gerade im Sommer war ich dann wieder ein bisschen schwerer, weil auch da irgendwie das Krafttraining mehr im Fokus lag. Aber ich wusste dann, okay, auf den Herbst, Winter hin gucke ich, dass ich dann wieder mehr bewusst mich ernähre. Ich habe mir selten was verboten zu essen. Wirklich, also ich habe schon alles gegessen, von allem dann vielleicht ein bisschen weniger im Herbst, Winter hin. Im Winter war es oft auch automatisch schon, dass man leichter wird durch den Reisestress auch. Habe ich dann schon gemerkt, okay, ich verliere irgendwie leichter Gewicht. Aber ich konnte das immer gut einordnen und ich glaube eben durch mein starkes Umfeld hatte ich da nie Problem, auch mental da irgendwie abzurutschen.
Trotzdem stelle ich es mir großartig vor, wenn diese Zwänge wegfallen, so wie es ja jetzt ist, und du einfach nur essen kannst. Aber bist du jemand, der dazu neigt dann? Also könnte es dir passieren, dass du dir jetzt eine ganze Tafel Schokolade reinhaust oder zwei Tüten Chips und so?
Ja, also ich habe schon gemerkt, jetzt so nach der Saison dann, wo ich wirklich auch so einen Tag reingelebt habe. Ich habe ganz oft auch unterwegs dann, auch wenn wir irgendwo eingeladen waren, nochmal eine Portion mehr gegessen, mich auch sehr voll gegessen, wo ich dann dachte, oh, okay, das war jetzt doch ein bisschen viel irgendwie. Ich glaube, mit Schokolade kann man mich jetzt nicht so überzeugen, aber so Chips und vielleicht auch mal ein Bierchen oder den ein oder anderen Aperol.
Für nichts gegen einzuwenden, wenn es bei einem Bierchen bleibt oder bei einem Aperol.
War ich dann schon jetzt gern dabei auch.
Es sei dir sowas von gegönnt. Würdest du das alles nochmal so machen?
Ja.
Das alles nochmal auf dich nehmen?
Ja.
Also mit dem Wissen von heute?
Mit dem Wissen von heute. Ich würde, glaube ich, wenig anders machen. Vielleicht mich weniger dabei stressen, mehr an mich irgendwie glauben, dem Vertrauen, was ich mache. Aber ich würde es von klein auf genauso wieder machen.
Das war alles wert?
Ja,
schön.
Auf jeden Fall.
Das ist toll, wenn man das sagen kann. Und wenn man den richtigen Zeitpunkt auch erwischt, um aufzuhören.
Ja, ja.
Und es klingt so banal und es ist ja auch so eine Plattitüde, aber eine Tür geht zu, die nächste geht auf.
Ja, ja.
In jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Wer weiß, was das bei dir alles noch werden wird.
Ja, wer weiß, was noch alles kommt. Ich habe schon im letzten Jahr gemerkt, einfach ich tue mir irgendwie schwerer, meinen inneren Schweinehund jedes Mal so zu überwinden, wirklich alles zu geben. Und ich bin auch nicht zufrieden, irgendwie nur dabei zu sein. Das war ich nie. Ich wollte immer ganz vorne dabei sein. Ich habe aber gemerkt, ich bin nicht mehr bereit, das dann auch alles zu geben, was es braucht, um ganz vorne zu sein. Und dann war für mich klar, okay, das ist schon in Ordnung. Ich durfte so viel miterleben. Ich bin dankbar für die ganze Zeit, was ich erreicht habe, was ich machen durfte, was ich sehen durfte, wie viele Leute ich kennenlernen durfte in meinem Sport. Aber jetzt ist es auch in Ordnung, einfach mal zu Hause zu bleiben und normales Leben irgendwie zu genießen und
Um den Nachwuchs zu kümmern. Also erstmal um den sportlichen Nachwuchs und dann ja vielleicht irgendwann um den eigenen.
Ja, wer weiß. Ich freue mich einfach jetzt eben die Kids zu trainieren, auch im Skiclub Oberstdorf jetzt schon. Also ich trainiere dann die ganz, ganz Kleinen schon seit ein paar Wochen. Es macht mir unglaublich viel Spaß und ja, ich freue mich auf alles, was kommt und ich glaube schon irgendwo daran, dass alles so seine Zeit hat und irgendwas Gutes dabei rauskommt.
Ich freue mich sehr, dass du da bist, dass du mein Gast heute bist und morgen freuen sie sich beim ASV Martinszell, wenn du Tischtennis spielst.
Ja, im Rahmen unserer
Bäraktion Sport vereint. Also, es war mir ein Fest, ein Vergnügen.
Ja, vielen Dank.
Alles Gute, mach mir da keine Sorgen. Das wird schon egal, was du anpackst. Mit deinem Ehrgeiz und mit deiner Entspanntheit auch. Ja, bleib so. Vielen herzlichen Dank.
Dankeschön, vielen Dank.
Die Bayern 1 Premium Podcasts in der App ARD Sounds und auf bayern1.de. Hören Sie auch Besser Leben. Praktische Tipps, Umwelt- und Verbraucherthemen.
Bayern 1 gehört ins Leben.